und in uns hineinlebst. Danke vielmals für deine Güte, für deine Treue und für deine Gnade. Amen. Ihr seht, es ist manchmal gut, wenn man mit Gebet startet, dann können gewisse Dinge noch behoben werden. Nun, wir sind in der Zeit der Richter. Volkert hat uns das sehr anschaulich auch erklärt mit Simson. Und wenn wir in der Zeit der Richter sind, da müssen wir uns ein paar Dinge doch vergegenwärtigen. Diese Zeit der Richter war chaotisch. Ziemlich chaotisch. Dieser Vers, und der kommt wiederholt vor: Jeder machte, was ihm gut dünkt. Das beschreibt diese Zeit tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Das heißt Egoismus, Beliebigkeit, das war gang und gäbe. Und dann, wenn man die Bibel liest, dann denkt man ganz gerne, okay, wenigstens war das Land geeint, die Nation geeint, weil es kommt ein Richter nach dem anderen und chronologisch stimmt das wahrscheinlich auch. Aber das mit der Einigkeit stimmt eigentlich nicht. Jeder Stamm machte auch, was ihn recht und gut dünkte, und keine Einigkeit war eigentlich da. Vielleicht könnten wir die erste Folie haben. Wir sehen das zum Beispiel hier, ist die Zeit der Richter die Stämme eingeteilt. Und letztes Mal haben wir über Jephtha gesprochen. Und Jephtha ist irgendwo hier geboren. Und dann ist er nach Norden gezogen und hat seine Freiwilligenarmee oder seine Schar aufgebaut und hat hier gewirkt und ist dann wieder geholt worden vom Stamm Gad, um gegen die Ammoniter zu kämpfen, die von hierher reingefallen sind. Wenn wir heute über Simson reden, dann reden wir über den Stamm Medan. Und wir reden über die Bedrohung, die von hierher kommt, nämlich von den Philistern. Und bei Jephtha und auch bei Simson, da waren eigentlich die anderen Stämme völlig unbeteiligt. Es gibt im Gegenteil eigentlich nur zwei oder so von den Richtern, von denen wir wissen, dass es ihnen gelungen ist, eine Allianz von 3, 4 oder gar 6 Stämmen zu bilden. Aber nur 6 von 11 oder gar von 12 Stämmen, die eigentlich da gewesen sind. Ja, und so sind wir heute jetzt bei Simson. Man kennt ihn, ich denke, er ist eine der bekanntesten Gestalten. Wir haben das schon bereits gehört, die Geschichte mit Delila, die wurde x-fach verfilmt auch. Und eigentlich, wenn wir das Leben von Simson anschauen, dann denke ich, hat Volker das sehr gut gesagt, Simson ist der Superheld des Alten Testamentes, oder? Er hatte so eine gewaltige Kraft, das ist mega speziell. Aber diese Kraft war die Begabung von Gott, die er bekommen hat für seine Beauftragung, für seine Berufung. Und in diesem Sinne, nämlich dass man Begabungen bekommt für die Berufung, die man hat, in diesem Sinne bist du und bin ich auserwählt wie Simson. Und wenn ich jetzt die Schrift lese, dann lese ich direkt diesen verhängnisvollen Dialog, den Simson mit Delila dann hat, und zwar in Richter 16 ab Vers 16 bis Vers 22. Und wir lesen hier: Und es geschah, als sie ihm alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele ist zum Sterben leid. Und er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr: Nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nasiräer Gottes bin ich, vom Mutterleibe an. Wenn ich geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir. Und ich werde schwach wie jeder andere Mensch sein. Und als Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz anvertraut hatte, sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister und ließ ihnen sagen: Diesmal kommt herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz anvertraut. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr herauf und in ihrer Hand brachten sie das Geld mit. Und sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen, dann rief sie den Mann und ließ die 7 Haarflechten seines Hauptes abscheren. So begann sie, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Und sie sagte: Philister über dir, Simson. Da wachte er auf von seinem Schlaf und sagte sich: Ich werde davonkommen, wie es Mal für Mal gelang, und werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem es geschoren worden war. Erstens, Simson. Ich glaube, wir haben das mitbekommen. Simson ist ein tragischer Held im Grunde genommen. Und das, obwohl seine Aussichten richtig gut sind. Ich meine, einfach nur gut. Schon von Mutterleib an war er ein Auserwählter von Gott. Oder? Gott hat ihn bestimmt zum Nasiräer. Und der Nasiräer ist eben ein Gottgeweihter. Und zum Zeichen, das hat Volker Dach bereits gesagt, sind diese Nasiräer jeweils, haben sie ihre Haare nicht geschnitten und sie haben auch keinen Alkohol getrunken. Und es gibt noch ein, zwei andere Gebote, die sie dann halten mussten. Aber üblicherweise hat man das so gehandhabt, dass jemand gesagt hat, ich mache Gott ein Gelübde für 3 Monate oder für 1 Jahr und dann hat er sich als Geweihter Gottes gezeigt. Also es war eine Sache über eine bestimmte Zeit, üblicherweise. Aber bei Simson begann es vor der Geburt und endete erst mit dem Ende seines Lebens. Er war ein Geweihter Gottes für sein ganzes Leben. Und die Eltern, die haben gewusst, dass er ein berufener Gottes war. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das gelaufen ist bei ihm zu Hause. Ich bin überzeugt, Simson hatte eine gute Kindheit. Die Eltern haben alles für ihn getan, soweit sie das konnten. Bin ich überzeugt. Vermutlich haben sie ihm sogar alle Steine aus dem Weg geräumt, so gut es halt ging. Einfach damit dieser geweihte Gottes nicht irgendwo seinen Fuß an einen Stein stößt, oder? Vielleicht haben sie ihm auch ein paar Steine zu viel aus dem Weg geräumt. Aber als junger Mann hat er dann sehr schnell gemerkt, dass da eine unbändige Kraft in ihm lebte. Es war diese Begabung, die er von Gott bekommen hatte, ein Geschenk, die Ausrüstung für seinen Dienst. Und er hat gemerkt, diese Begabung, diese Kraft, die ist unglaublich. Da ist niemand da, wirklich niemand, der ihm nur auf irgendeine Art und Weise hätte das Wasser reichen können. Die Ausrüstung für seine Berufung. Und seine Berufung, wir lesen das in Richter 13, Vers 5, war, genau das hat Volker da schon gesagt, beginnen die Israeliten aus der Gewalt der Philister zu befreien. Die Philister, vielleicht hilft es, wenn wir noch ein bisschen über die Philister sprechen. Die Philister sind erst zu dieser Zeit, seit ein paar Jahrzehnten, dort im Gazastreifen und leben dort. Aber sie haben ihre Macht bereits ausgedehnt. Historiker lehren uns, dass die Philister so im 12. Jahrhundert vor Christus in der Region vom Marmara-Meer, das ist in der Nähe von Istanbul, aufgetaucht sind, und zwar als ein großes Volk. Und sie sind aufgetaucht als ein Volk, das auf Wanderschaft gewesen ist. Mit Rindern, mit Wagen, mit Hausrat, mit Pferden, mit Kühen, mit Kindern. Alles war dabei, Frauen waren dabei. Und sie sind da runtergezogen an der Westküste der Türkei entlang, dann an der Südküste und weiter runter, Libanon an der Westküste, Israel an der Westküste, Richtung Ägypten. Und sie waren stark. Es gab etwas, was die Philister hatten, nämlich Reiterkämpfer oder Reitersoldaten. Das war bis dahin unbekannt dort. Und sie haben alles erobert, was im Wege gestanden ist und sind darunter gelaufen. Und da begleitet wurden sie im Meer von einer starken Flotte, auch Philister. Und es ist Ramses III. Gewesen, der Pharao aus Ägypten oder einer der Pharaos aus Ägypten, der schließlich seine Armee zusammengerufen hat und gegen die Philister gekämpft hat und gewonnen hat. Und nach dem Sieg, nach der Niederlage der Philister, hat er sie dort im Gazastreifen angesiedelt Sie sollten für Ägypten eine Schutzmacht sein und eine Schutzmacht aufbauen. Und sie waren stark, sie hatten ihre Begabungen und ihre Fähigkeiten und sie haben begonnen, Israel zu unterdrücken. Und nun kommt Simson. Und Simson, die Geschichte von ihm wird in 5 Episoden erzählt. Wir haben das bereits ein bisschen gehört, diese 5 Episoden. Und in jeder dieser Episode ist es dasselbe, haben wir ein gleiches Muster. Es ist immer zuerst, dass Simson durch die Philister provoziert wird. Und dann reagiert er nur und dann, was immer er tut, es ist nur eine Reaktion und dann hält er sich immer für nicht schuldig. Auch wenn vielleicht die Reaktion aus meiner Sicht manchmal unverhältnismäßig gewesen ist. Aber es ist noch etwas, was ganz speziell ist bei Simson. Er agiert ausschließlich als Einzelkämpfer. Nur er. Keine Leute mit ihm, nur er. Und er kann das wegen dieser großen Begabung, die er hier hat, wegen dieser Kraft. Noch einmal die Zahlen dieser 5 Episoden. 30 Kleider, wir haben das bereits gehört. 300 Füchse in der 2. Episode hat Simson gefangen, hat ihnen Fackelnbrennende an die Schwänze gehängt und hat sie in die Felder der Philister gejagt, um ihre Nahrung niederzubrennen. 1000 Philister hat er erschlagen und dann wurde er in Gaza, als er dort wieder einmal einem seiner Hobbys oder so gefrönt hat, wollten sie ihn aufhalten. Er hat sich nicht aufhalten gelassen und hat gleich das ganze Stadttor ausgehebelt, mitgetragen, in den Hügel oder den Berg hinaufgetragen und ließ die Philister schließlich schutzlos zurück. Und dann haben wir diese letzte Episode, von der wir eben auch schon gehört haben, wo Simson bereits gefangen und kein Augenlicht mehr gehabt hat, aber die Säulen des Tempels zum Einsturz gebracht hat und so mit ihm 3000 Philister gestorben sind. Wie gesagt, Simson hatte eigentlich alles, womit er eigentlich sein Leben Gott so zur Verfügung stellen könnte oder gekonnt hätte, dass er Unglaubliches für Gott hätte bewirken können. Aber eben, er hatte auch seine Fehler. Und das war sicher eins der Probleme von Simson. Zum Ersten war sicher eins seiner Probleme, dass er eben fast immer nur reagiert hat. Und das deutet irgendwo darauf hin, dass er seinen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, nur wenig oder fast gar nicht gekannt hat oder es ihm einfach gleichgültig gewesen ist. Denn sonst hätte er von sich aus versucht zu handeln. Und das sehen wir in seiner Geschichte nicht. Er hat immer nur reagiert. Und dann kommt die zweite Schwäche und das war sicher sein Charakter irgendwo, seine Persönlichkeit denke ich nicht, aber sein Charakter und dort hatte er mehrere Dinge, die schwierig waren. Er ließ sich fast immer von seinen Wünschen, von seinen Lüsten, ließ er sich treiben. Wir haben eine Episode in der Bibel, da ist er einfach durstig. Er hat Durst. Und dann sehen wir ihn, wie er da steht und sagt, Gott, gib mir zu trinken, ich verdurste. Oder? So wie ein kleines Kind kommt es mir rüber und Gott lässt sofort eine Quelle aus der Erde fließen, damit er wirklich eben zu trinken hat. Aber von seinen Wünschen getrieben. Und das andere, was daraus eben auch kommt, das hat Volker auch bereits angetönt, dieser Zug zu den Frauen. Und es waren ausschließlich philistische Frauen, von denen uns die Bibel berichtet. Und er hat hier 3 und die letzte eben, die letzte, das war dann das Problem. Ja, genau. Und so hat er diese Frau, Delila, getroffen, hat eine Art Beziehung mit ihr begonnen und sie hat seinen Untergang eingeleitet. Denn sie ist berechnend. Und sie nützt auch das Bedürfnis, das Simson hat, nach irgendwo, irgendeinen Ort zu finden, Ruhe zu haben, Sicherheit zu haben, vielleicht auch ein bisschen geliebt zu werden, aus. Denn ich bin überzeugt, dass Simson nicht nur Sex bei ihr gewollt hat, sondern wir müssen uns vergegenwärtigen, das ist ein Einzelkämpfer. Der steht jahrzehntelang alleine gegen ein ganzes Volk im Kampf. Der ist unter Dauerstress. Und er hat kein Zuhause. Die eigenen Leute haben ihn einmal verraten, oder? Er hat keine Familie, zumindest wissen wir nichts davon. Und so sucht er einen Ort, wo er irgendwie zur Ruhe kommen kann, vielleicht eben auch ein bisschen Frieden finden kann. Und das hat ihm diese Frau, diese Delila, verstanden, etwas zu geben. Aber sie hatte eine Absicht, ihn herauszufragen, herauszufinden, was seine große Kraft bewirkte. Und sie war berechnend, denn diese 1100 Silberstücke, die sie von jedem Fürst der Philister bekommen würde, wenn sie das tun würde, das sind ungefähr 1,5 Zentner Silber. Also das ist eine ganze Menge. Das ist ein richtiger Schatz. So, den wollte sie sich holen. Und so hat sie ihn mit Fragen gelöchert und mit Fragen gelöchert, hat ihn geplagt, hat genörgelt und immer wieder, du liebst mich nicht und deshalb sagst du mir nicht, weshalb meine Kraft so groß ist und so weiter und so fort. Und dreimal hat Simson widerstanden und beim vierten Mal kann er das nicht mehr. Und er öffnet ihr sein ganzes Herz, sein ganzes Herz. Und die Philister kommen, entmachten ihn, schneiden ihm die Haare, nehmen ihn gefangen und stechen ihm auch gleich die Augen aus. Und hier ist die erste Frage für heute, die ich dir stellen möchte. Wie gehst du um, wenn du Dauerstress hast? Was machst du dann? Hast du ein bestimmtes Belohnungsprinzip? Gehst du nach Hause und isst oder kaufst irgendetwas ein oder tust irgendetwas, was dir ein Stück Frieden oder Ruhe schenkt. Hier ist ein neuralgischer Punkt bei Simson. Er konnte nicht widerstehen. Er hat nachgegeben. Was machst du? Wir lesen von König David. Da gab es eine Situation, als er noch nicht König war, als er verfolgt worden ist und eine eigene Truppe auch gesammelt hat. Da gab es eine Situation, da wollten ihn seine eigenen Männer umbringen. Und dann lesen wir von David und David stand in diesem Moment unter totalem Stress. Und dann heißt es, und David stärkte sich in dem Herrn. Und ich glaube, das ist die entscheidende Antwort auf Dauerstress in entsprechenden Momenten. Nicht immer ist es das Einzige, aber das ist sicher das, was uns richtig führen wird. Einfach sich zu stärken in dem Herrn. Und das bringt mich jetzt zu zweitens. Salbung, das Geheimnis der Kraft. Wie schon angetönt oder gesagt, diese unglaubliche Kraft, die Simson hatte, die hat er nicht dadurch erreicht, dass er jeden Tag für 4 oder 5 Stunden ins Fitnesscenter gegangen ist und dort trainiert hat wie ein Wilder oder sogar noch mit anabolen Steroiden unterstützt hat den Aufbau seiner Muskeln, sondern er hat das einfach bekommen. Von Gott bekommen. Vielleicht hat er nicht einmal so ausgesehen wie unser Raphael. Wo sitzt er? Sondern vielleicht mehr wie ich, oder? Wir wissen das nicht. Aber die hat er nicht durch Training bekommen, sondern durch Gottes Heiligen Geist. Es war die Begabung, die er gebraucht hat, um seine Berufung auszuführen. Und das Besondere an dieser Begabung bei Simson, das sehen wir so, sie war für ihn abrufbar, er konnte sie einsetzen. Solange seine Haare lang waren, konnte er sie einsetzen. Sie war einfach da. Und wenn wir das so sehen, dann tönt das so wie das biblische Prinzip der Salbung. Und vielleicht kennen wir das. Wir wissen, im Alten Testament wurden Menschen gesalbt, weil sie einen bestimmten Auftrag hatten. Zum Beispiel wurden regelmäßig die Könige gesalbt. Oder die Priester wurden regelmäßig gesalbt. Ohne Salbung begann kein Priester seinen Dienst. Oder auch die Propheten wurden gesalbt, wenigstens zum Teil. Und so wie es aussieht, eben auch die Richter. Und die Salbung, das ist einfach eine Begabung, eine Befähigung zum Dienst. Und die kann immer unterschiedlich aussehen, selbstverständlich, weil der Auftrag ja auch unterschiedlich ist. Und wir sehen das sehr gut auch bei Jesus, und das erklärt uns noch einmal dieses Prinzip der Salbung. Jesus sagt nämlich in Lukas 4, Vers 18, dort sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann erzählt er, was es geht, um den Armen das Evangelium zu bringen, um gebrochene Herzen zu verbinden, zu heilen, um Blinden das Augenlicht zu geben und. Und dann, nachdem Jesus diese Befähigung empfangen hat, hat er begonnen zu wirken. Und er hat übernatürlich gewirkt. Es war eine übernatürliche Kraft, eine ganz andere als bei Simson. Aber bei Jesus war diese Kraft da, der die Naturgewalten gehorchen mussten, oder? Und es war diese Kraft da, in der auch die geistliche Welt Jesus gehorchen musste. Und es war diese Kraft da für Wunder. Aber es war auch Kraft oder Weisheit oder Offenbarung für Einblicke in die Herzen der Menschen. Wie oft sehen wir bei Jesus, dass er weiß, was die Menschen denken? Immer wieder lesen wir das. So, das ist Salbung. Aber es ist eine ganz andere Salbung als bei Simson. Und bei Christus ist es eben die Salbung des Messias oder die Salbung des Christus. Und beides, Messias und Christus, bedeutet ja nichts anderes als der Gesalbte. Und jetzt ist es genau so, dass wenn du dich jetzt als Christ bezeichnest, dann sagst du auch, eigentlich, ich bin gesalbt. Oder du sagst im Minimum, ich folge dem Gesalbten nach. Und das ist natürlich schon richtig gut. Aber ja, wir können gesalbt sein. Wir können uns ausstrecken, dass wir diese Begabung bekommen, nach Gott ausstrecken, nach Jesus ausstrecken, dass wir diese Begabungen bekommen, die wir benötigen für das, was Gott uns berufen hat. Und es stimmt, wir sind berufen. Jesus hat uns berufen. Volkert hat dankenswerterweise diese Verse bereits gelesen, das ist super. Wir sind berufen, jeder von uns ist berufen. Und deshalb sollten wir auch diese Salbung haben. Und vielleicht haben wir sie auch, vielleicht leben wir da drin. Aber es ist eine unterschiedliche Salbung, sie dient deiner Berufung und nicht meiner. Und meine ist wieder anders und so weiter. Wir brauchen aber diese Salbung. Es gibt noch einen wesentlichen Unterschied, den ich hier nicht verhehlen möchte. Und zwar zwischen uns, aber auch zwischen Jesus. Von Jesus lesen wir in Johannes 3, Vers 34, wie es heißt, dass bei Jesus der Geist ohne Maß gewirkt hat. Und in Epheser 4, Vers 7 lesen wir von uns, das gilt dann für uns, dass wir jeder die Gnade nach der Gabe unserer Berufung bekommen, nach dem Maß unserer Gabe bekommen haben. Also einfach zusammengefasst, der Geist Gottes auf Jesus maßlos, ohne Ende, bei uns mit einem bestimmten Maß angepasst an unsere Berufung. Und das bedeutet natürlich jetzt eigentlich auch das, dass Jesus eben die Wunder nicht dadurch gewirkt hat, weil er Gott war oder Gott ist, sondern wir lesen in Philipper 2, dass er seine Gottheit außen vor gelassen hat. Er hat sich entäußert. Und das bedeutet jetzt, dass die Wunder und die Zeichen und all diese Dinge hat Jesus gewirkt durch diese Salbung des Heiligen Geistes. So hat er sie vollbracht. Es gibt noch eine Geschichte in der Bibel, es gibt noch ein paar, aber eine, die ich auch erzählen möchte. Und das ist eine Geschichte von Elia und von Elisa. Und Elia war ja ein Prophet. Und er war schon etwas älter. Und Elia wusste, an in den nächsten Tagen wird Gott ihn wegnehmen von der Erde. Einfach wegnehmen von der Erde. Wünsche ich mir eigentlich auch, aber es gibt da keine Garantie, dass das irgendwann passiert. Aber Elia wusste das und Elisa war sein Diener. Elisa hat dem Elia die Hände gewaschen oder Wasser gebracht für die Hände. Er hat ihm gekocht, er hat das Nachtlager organisiert. Er hat ihm die Last nachgetragen. Elisa war einfach mit Elia. Und auch Elisa hat gewusst, dass dieser Moment kommt. Und so sehen wir, wie Elisa sagt, in 2. Könige 2 lesen wir diese Geschichte, wie Elia sagt, hey Elisa, bleib hier, ich muss noch dorthin. Gott hat mir gesagt, geh dorthin. Und Elisa hat gesagt, nein, ich lasse dich nicht alleine gehen, ich komme mit. Dann sind sie wieder gewandert. Und dann sind sie angekommen an diesem Ort und dann hat Elia gesagt, Elisa, bleib hier, ich muss noch dorthin. Gott hat mir gesagt, ich soll noch dorthin gehen. Elisa hat gesagt, nein, ich komme mit. Ich bleibe nicht allein zurück. Und so hat sich das wahrscheinlich ungefähr eine halbe Wanderwoche lang oder sogar eine ganze Wanderwoche abgespielt. Und dann kam dieser Moment, wo Elia gesagt hat, was soll das, Elisa, was möchtest du von mir? Und Elisa hat gesagt, ich möchte gern die zweifache Anteil von deiner Geistesbegabung, von deiner Salbung, das zweifache Maß von deiner Salbung. Und er hat das bekommen. Er hat das bekommen, weil er gesehen hat, wie Elia dann wirklich weggenommen worden ist. Wir sehen irgendwo, es lohnt sich dran zu bleiben. Wirklich, buchstäblich. Elisa ist dem Elia nachgelaufen. Es lohnt sich, dran zu bleiben für die Salbung. Und natürlich kommt die Salbung nicht von Elia. Die Salbung kommt von Jesus, kommt von Gott. Von nirgendwo sonst kann eine Salbung kommen. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben, vor Gott zu gehen, ins Gebet zu gehen, bei ihm zu fragen, hey, habe ich die Ausrüstung, die ich brauche für meinen Dienst? Für meine Berufung. Und immer wieder anzuklopfen, zu bitten, Beziehung zu pflegen, Gemeinschaft zu pflegen und zu empfangen. Wie weit würdest du gehen für deine Salbung? Elisa hat wahrscheinlich eine gute halbe Woche gewandert. Und er hat das bekommen. Wir sehen etwas beim Timotheus auch. Paulus schreibt dem Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 14, dass man so eine Gnadengabe, also er soll die Gabe, die er bekommen hat, durch Handauflegung und Gebet, die soll er anfachen und bitte nicht vernachlässigen. Auch hier geht es eigentlich um das, was man Salbung nennen könnte. Und so sehen wir also, dass Salbung, wir brauchen da dran zu bleiben, man muss oder darf sie wollen, man kann sie auch durch Gebet bekommen und man soll sie auch anfachen. Das bedeutet, darin zu laufen, auszuprobieren, zu versuchen und zu wirken in dem, was Gott uns geschenkt hat. Aber man kann sie eben auch vernachlässigen und letztendlich auch verlieren. Und so gesehen ist Salbung auch eine Herausforderung. Drittens, Charakter. Die Grundlage der Salbung. Diese Herausforderung sehen wir ganz, ganz gut bei Simson. Und zwar wirklich wiederholt und immer wieder. Diese Salbung bedeutet nämlich noch lange nicht, dass wenn man die Begabung bekommen hat, wie Simson, diese Kraft, dass er als Person, als Mensch tatsächlich richtig und wirkungsvoll und vor Gottes Angesicht auf eine richtige Art und Weise Gott nachgefolgt ist. Das bedeutet es nicht. Salbung heißt Befähigung. Aber was passiert in unserem Inneren? Es gibt Menschen, die sind unglaublich begabt. Begabt, um zu reden, zu predigen, zu lehren oder Lobpreis zu machen oder um sozialdiakonische Projekte zu starten. Und man sieht, das läuft einfach, das geht einfach. Und das sagt noch nichts über die Person aus. Es sagt noch nichts darüber aus, wie konkret sie Jesus wirklich nachfolgt. Man muss das leider so sehen und auch trennen. Darum sehen wir auch, dass manchmal wirklich begabte Leute in ihrem Leben stimmt es vielleicht dann halt doch nicht. Und natürlich sind wir alle irgendwo unterwegs. Aber bei Simson glaube ich auch, da war eine grundsätzliche Ausrichtung nach Gott, die war da. Aber dann haben wir eben diese Dinge, die man bei ihm dann schon angesprochen haben. Er ließ sich doch zu sehr von seinen Emotionen führen, doch zu sehr von seinen eigenen Wünschen bestimmen. Und dann schließlich war es vielleicht die mangelnde Geborgenheit, die zum ersten Schritt seines Falls geführt hat. Aber dann hat er auch zu wenig widerstanden. Er hat ja gemerkt, was diese Frau vorhat. Er hat das gemerkt. Das konnte nicht an ihm vorbeigehen. Er muss das gemerkt haben. Und so hat er schließlich eben seine Haare verloren oder seine Kraft verloren, seine Salbung verloren. Und diese Haare, das ist das Bild für die Hingabe an Gott. Und die wirksamste Waffe, die Gott gegen diese Philister aufgestellt hat, die wurde kampfunfähig und durch Erblinden eigentlich total kalt gestellt. Es ist möglich, dass man diese Begabung, die Gott einem gibt, verliert. Man kann sie vernachlässigen. Und deshalb fragt Gott uns, jeden von uns, immer wieder, wie sehr darf ich dich verändern? Wie sehr darf ich an deinem Charakter arbeiten? Wie sehr darf ich die Dinge in deinem Herzen, in deinem Denken, in deinem Verhalten ansprechen und auch zur Veränderung bringen wollen? Bist du bereit, dich ihm immer wieder zu öffnen? Und vielleicht auch die dunkelste Dunkelkammer irgendwo in deinem Inneren ihm auch zu präsentieren und zu zeigen? Bist du bereit, auch mit ihm zu arbeiten, für Veränderungen dabei zu bleiben, dran zu bleiben, mitzuwirken? Und trotzdem müssen wir hier festhalten, Veränderungen, die Gott macht, sind letztendlich trotz allem einfach nur Gnade, also ein Geschenk Gottes. Und das Einzige, was wir dazu tun können, aber das können wir dazu tun, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Und dass wir bereit sind, Disziplin aufzubauen, um mitzutragen, um mitzuwirken. Disziplin, Gewohnheiten neu zu formen und dann neu in diesen Gewohnheiten auch zu leben, so lange, bis sie wirklich eine Gewohnheit sind und in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und vor allem natürlich, dass wir die Beziehung mit Gott pflegen, einfach nahe bei Jesus sind, immer wieder ihn suchen und vor allem diese Beziehung mit Jesus uns zur Gewohnheit machen lassen. Das ist entscheidend hier, denn das Ziel von Gott ist, dass diese beiden Dinge zusammenkommen. Charakter, geheiligt, die Früchte des Geistes und die Befähigung durch Gottes Heiligen Geist. Dann können wir wirken. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dir ist. Vielleicht sagst du, eigentlich habe ich mal eine Zeit gehabt, da hat Gott mich unglaublich gebraucht. Oder du sagst, ich erlebe gerade jetzt so eine Zeit. Das ist die Salbung. Vielleicht sagst du aber auch, davon habe ich noch nie was gehört. Und trotzdem kann eine Salbung da sein für dich. Und wir haben gehört jetzt, dass es entscheidend wichtig ist, dass wir nach dieser Salbung auch trachten. Also dass wir Gott bitten, dass er uns die Befähigung schenkt, die wir brauchen für unseren Dienst, für unsere Berufung. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass wir wissen, wozu wir berufen sind. Und dass wir sie nicht vernachlässigen. Wir können Salbung verlieren. Und dann gibt es für mich der schönste Satz in dieser ganzen Simson-Geschichte. Und das ist dann Vers 22. Und da lesen wir, und sein Haar fing wieder an zu wachsen. und sein Haar fing wieder an zu wachsen. Die Kraft kam wieder, die Salbung kam zurück und er konnte wieder agieren darin. Und so ist es. Sie kann immer wieder zurückkommen. Wir können dafür beten und wir können Jesus fragen und in dieser Kraft vorwärts gehen. Und jetzt machen wir den Bogen ganz. Wir haben in der Einleitung von Römer 8 gehört. Wir haben jetzt noch Römer 11, Vers 29. Und dort lesen wir, denn Gott gereut seine Berufung nicht, niemals, auch die Berufung, die er über dir ausgesprochen hat. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass dein Wort uns immer wieder auch hilft, Schätze zu entdecken und auch zu heben. Und du siehst dieses Thema dieser Salbung, du siehst dieses Thema der Begabung Gottes, der Kraft Gottes. Und ja, wir wissen nicht so viel darüber. Aber du kannst uns helfen, du kannst uns Dinge zeigen, erklären. Aber vor allem kannst du sie einfach wirken lassen. Du siehst, wir müssen nicht alles wissen, um trotzdem darin zu wandeln. Und um das bitten wir dich. Hilf uns auf unseren Weg, dass wir mit einem reinen, neuen, geläuterten Herzen, mit einem Charakter, der dir wohlgefällig ist und mit der Ausrüstung, die du uns dafür schenkst, in deine Berufung immer wieder neu einsteigen können und wirken können, so wie du das gedacht hast. Und so bitte ich dich darum heute Morgen, erneuere deine Berufungen, erneuere deine Kraft und erneuere diese Salbung in jedem Einzelnen von uns, von dem du auch siehst, wie sein Herz ausgerichtet ist. Ich bete dich an für deine Gnade und für deine Treue und für dein Wirken. In Jesu Namen. Amen.